Halleluja. So, seid herzlich willkommen zu Teil Nummer 3 über das größte Gebot, das erste und größte Gebot. Das ist der dritte Teil. Im ersten Teil haben wir dieses Gebot ein bisschen angeschaut und diese Herausforderung des Herrn, dass wir ihn lieben sollen von ganzem Herzen. Und da war diese wichtige Aussage, wir können nur das lieben, was wir wirklich kennen. So, es geht darum, dass wir uns aufmachen, Gott wirklich kennenzulernen. Das heißt, sein Wesen, sein Charakter, sodass eine Wertschätzung, eine Dankbarkeit, eine Bewunderung in unserem Herzen entsteht. Und gestern den ganzen Abend habe ich eigentlich nur damit verbracht, euch Motivationshilfe zu geben und Argumente zu geben, warum es so wichtig ist, warum es so gut ist und so segensreich ist, wirklich nach der Erkenntnis Gottes zu streben. Das war gestern. Und jetzt geht's weiter. Also, es ist so wichtig, dass wir diese eine Sache verstehen, die die Bibel so deutlich betont, und trotzdem wird es an vielen Stellen überhaupt nicht akzeptiert und angenommen. Gott kann man nur durch Offenbarung kennenlernen. Die einzige Art und Weise, Gott wirklich kennenzulernen, ist, wenn er kommt und den Schleier wegnimmt. Offenbarung heißt Enthüllung. Es braucht ein Werk von Gott, damit wir anfangen können, ihn zu erkennen. Wenn wir das annehmen, wenn wir das begreifen, dann bringt uns das schon ein ganzes Stück hinein in Abhängigkeit vom Herrn, was ein anderes Wort für Demut ist. Weil wir begreifen, wir sind hilflos, wenn Gott nicht kommt, wenn Gott nicht etwas tut, wenn Gott uns nicht die Augen auftut, wenn er den Schleier nicht wegnimmt. Alle unsere Bemühungen werden zu nichts führen. Es braucht Gott. Es braucht ein Wirken Gottes, dass wir ihn sehen können. Es ist wichtig, dass wir das verstehen, weil wir so viel verstandesmäßiges Christsein haben und Vernunftschlüsse aus einem unerneuerten Verstand und alle möglichen Theorien und Ansichten über Gott dann kursieren, die mit der biblischen Offenbarung dann manchmal wenig oder gar nichts zu tun haben. Ja? Gott selber muss kommen und er muss sich zeigen. Das sehen wir zum Beispiel an der ganzen Geschichte, die wir haben im Neuen Testament, von den Schriftgelehrten. Stell mir vor, das waren Leute, die waren berufsmäßig von morgens bis abends beschäftigt mit den Heiligen Schriften. Und sie studierten die und sie kannten die auch. Als da diese übernatürlichen Ereignisse waren um die Geburt Jesu und diese Magier, diese Weisen aus dem Osten kamen und sie wussten, dieses Zeichen bedeutet der König der Juden, ein neuer König ist geboren. Und wo gingen sie hin? Natürlich, weil sie dachten, ein König wird in einem Königshaus geboren, in der königlichen Familie. Also gingen sie zu Herodes und sagen, hallo, herzlichen Glückwunsch zu deinem Sohn. Und er sagte, Moment mal, ich check gerade mal alle meine Nebenfrauen durch. Du, da ist gar kein Sohn. Also, und überhaupt, wenn ihr aus dem Osten übernatürlich hierher geführt seid, dann dämmert mir eins, ihr redet von dem verheißenen Messias. Und ihm wurde ganz Angst und Bange, weil er wusste, wenn der Messias kommt, ist mit seinem Haus fertig. Er ist der rechtmäßige König für Israel. Also wollte er wissen, ja, wo ist jetzt dieser Messias geboren? Um dann eben seine Maßnahmen zu ergreifen, ihn aus dem Weg zu räumen. Und er holt seine Schriftgelehrten und sagt, wofür bezahle ich euch überhaupt? Studiert die Schriften, steckt eure Nase rein und sagt mir, wo wird der Messias geboren? Das muss doch irgendwo stehen. Und sie sagen, ja, wir wissen, wo es steht. In Micha, im Propheten Micha steht es, er ist in Bethlehem geboren. So, die Schriftgelehrten kannten die Prophetien über Jesus. Sie wussten, was schon Jahrhunderte oder Jahrtausende vorher gesagt wurde über den Messias. Sie kannten das alles. Aber als sie dann dem Messias gegenüberstanden, haben sie ihn nicht erkannt. Sie haben ihn nicht erkannt. All ihr Schriftstudium, und bitte, ich will nicht sagen, Schriftstudium ist unnütz und verkehrt, das ist nicht meine Betonung. Aber ihre Art von Schriftstudium hat zu nichts geführt, hat ihnen ein gewaltiges Wissen gebracht, mit dem sie Eindruck schinden konnten, aber es hat sie nicht in eine Herzensbeziehung zu Gott gebracht, wo sie Gott dann, als er kam, wirklich erkennen konnten. Andererseits nimmt Simeon, der kein professioneller Schriftgelehrter war, aber er kannte seine Berufung und er hatte einen Auftrag, den Weg des Herrn zu bereiten, und er war ein Fürbitter und er wartete auf den Trost Israel. Das heißt also, er lebte in der Erwartung, dass die Verheißung, der Messias wird kommen, sich erfüllen wird. Und das war seine Aufgabe, zu warten. Das war sein Dienst, zu warten auf das Kommen des Herrn. Das ist der Dienst der Gemeinde, das Kommen des Herrn zu erwarten und zu beschleunigen. Da sind viele wichtige Dinge, die parallel sind zwischen Simeon und zwischen der Gemeinde. Und da heißt es, Simeon, dieser Mensch, war gerecht und gottesfürchtig und er wartete auf den Trost Israels und der Heilige Geist war auf ihm. Warum war der Heilige Geist auf ihm? Weil Simeon richtige Prioritäten hatte. Weil er wusste, der Messias muss kommen und ich bin dazu da, ihm Weg zu bereiten. Und das war sein Fokus und deswegen war der Heilige Geist auf ihm. Der Heilige Geist wird auf jede Gemeinde kommen, die ihre Berufung ernst nimmt und sagt, wir sind dazu da, das Kommen des Herrn zu erwarten und dadurch auch zu beschleunigen. Der Heilige Geist wird auf eine solche Gemeinde kommen, egal wie groß oder wie klein die ist. Hat damit nichts zu tun. Gott geht nie nach Zahlen, Gott geht nach Qualitäten, nach Herzensqualitäten. Und dann heißt es von ihm, er kam durch den Geist in den Tempel. Was bedeutet das? Das ist nicht eine Andeutung, dass er so ein, in Anführungsstrichen, geistgeleiteter, charismatischer Christ war, der sagt, ich komme in die Versammlung, wenn der Geist mich führt. Er kam nicht zu einer Versammlung, sondern er kam zum Tempel und dort wurden jeden Tag, wie das jüdische Gesetz vorschrieb, eben am achten Tag mussten die Eltern ihr Baby dem Herrn bringen. Und weil Babys nun mal jeden Wochentag geboren werden, war jeden Tag der Tempel offen. Und an jedem Tag kamen Ehepaare oder Familien mit ihrem Baby. Das war normales Programm die Woche über. Und jetzt war Simeon zu Hause und der Heilige Geist sagt, jetzt gehst du in den Tempel. Und er ging in den Tempel und da waren x Familien mit Babys. Und der Heilige Geist sagt, das Baby. Du, die Windeln von diesem Baby sahen genauso aus wie die Windeln von irgendeinem anderen Baby. Rochen vielleicht auch genauso. Da war kein Unterschied, da war nicht ein Heiligenschein um dieses Baby. Da war nicht ein Engel und hat da irgendwie gestikuliert, das ist er da, der da. Aber weil er im Geist war, weil er eine Erwartung hatte, weil er fokussiert war, konnte er anders sehen, als alle anderen gesehen haben. Wenn er seinen Kumpel mitgebracht hätte, hätte er gesagt, auch viele nette Babys heute. Simeon sagt, ja, aber eins ist besonders. Ja, welches? Keine Ahnung. Aber er hatte Ahnung. Warum hatte er Ahnung? Weil der Heilige Geist auf ihm war und weil er etwas sehen konnte, was man mit natürlichen Augen nicht sehen konnte. Er hatte Offenbarung über Jesus. Dasselbe siehst du bei Johannes dem Täufer. Tausende von Menschen kamen an den Jordan, um sich taufen zu lassen. Und Johannes war dabei zu taufen. Und dann sieht er einen und seine Füße waren genauso staubig wie alle anderen Füße, die durch die Wüste gelaufen waren. Und er zeigt und sagt, siehe, das ist das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt hinwegträgt. Wieder kein Heiligenschein oder sonst irgendwelche übernatürlichen Zeichen, aber er hatte Erkenntnis im Geist. Gott ist Geist und Gott muss im Geist erkannt werden. Und ohne die Hilfe und das Wirken des Heiligen Geistes ist es völlig unmöglich. Jesus fragt seine Jünger, was sagen die Leute, wer ich bin? Und die geben verschiedene Antworten. Und dann sagt Jesus, ja, und was sagt ihr, wer bin ich? Und Petrus sagt, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und was sagt Jesus? Fein aufgepasst in der Sonntagsschule? Nein. Was sagt Jesus? Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Petrus hatte eine Offenbarung gehabt. Offenbarung bedeutet nicht unbedingt irgendwie bunte Bildchen zu sehen. Offenbarung heißt durch den Heiligen Geist etwas zu wissen, was man normalerweise nicht wissen kann. Was durch natürliche Einflüsse, durch natürliche Sinneswahrnehmung nicht verstanden werden kann. Petrus hat durch den Heiligen Geist, durch Gottes Wirken verstanden, wer dieser Mann ist, dem er da folgte. Matthäus 11, 27. Alles ist mir übergeben worden von meinem Vater. Und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater. Noch erkennt jemand den Vater als nur der Sohn. Unglücklicherweise gibt es hier ein Komma und dann ein Und. Nur der Sohn erkennt den Vater und der, dem der Sohn ihn offenbaren will. Der Sohn offenbart den Vater. Der Sohn gibt übernatürliche Erkenntnis von Gott. Wir müssen unser Spektrum, was übernatürlich ist, dramatisch erweitern. Es gibt eine Menge und wichtige übernatürliche Wirkungen des Heiligen Geistes, die alles andere als spektakulär sind. Ja, wenn da jemand aus dem Rollstuhl aufsteht durch die Kraft Gottes, das ist übernatürlich und das ist spektakulär. Aber nicht alles übernatürliche Wirken Gottes ist spektakulär. Es geschieht ganz, ganz still, ganz heimlich, ganz unbemerkt für die anderen. Es geschieht in unserem Herzen. Und Jesus sagt hier, er offenbart den Vater. Und zwar wem? Dem er ihn offenbaren will. Nicht jedem, sondern dem, den der Sohn ihn offenbaren will. So heißt es hier. Jesus betet. Johannes 17, 26. Vater, ich habe deinen Namen kundgetan. Das heißt, ich habe ihnen dein Wesen, dein Vaterherz gezeigt. Und dann kommt diese wunderbare Verheißung. Und werde fortfahren, ihn zu offenbaren. Jesus ist immer noch dabei, den Vater zu offenbaren. Und wie Philipp das sagt, zeig uns den Vater und es ist genug. Mehr brauchen wir nicht. Wir brauchen Offenbarung, was es heißt, dass Gott unser Vater ist, dass er so uns zugewandt ist, dass er so für uns ist und dass er niemals ablassen wird, uns Gutes zu tun. Alles, was er tut, ob sich das gut anfühlt oder nicht, kommt aus seiner Güte. Manchmal aus seiner Güte muss er seine Kinder züchtigen. Das ist ein Beweis, dass er sie liebt und dass wir nicht Bastarde sind. Wenn der Vater liebt, den züchtigt er. Gott erzieht. Und dieses Züchtigen manchmal hat auch was mit Leiden zu tun. So, wir dürfen nicht denken, Gott ist gut. Das heißt, alles, was sich bei mir gut anfühlt, ist von Gott. Und was sich nicht gut anfühlt, das wird Gott niemals tun. Gott wird niemals etwas tun, was mir wehtut. Frag mal deinen Zahnarzt. Er sagt, ich werde, wenn du mit kaputten Zähnen kommst, ich werde Dinge tun, die dir wehtun. Aber weil ich dich lieb habe, weil ich für dich bin, weil ich will, dass dein Gebiss wieder in Ordnung kommt. Aber die Idee, ein guter Zahnarzt wird niemals mir Schmerzen bereiten, das ist Schwachsinn. Und die Idee, Gott bettet uns auf Rosen und er wird niemals uns Schwierigkeiten erlauben, er wird niemals uns durch Härten gehen lassen. Das ist nicht der Gott der Bibel und viele wünschen sich, irgendwie in ewige Pampers gewickelt zu werden und geschaukelt zu werden und es kommt nie eine Herausforderung, es kommt nie eine Härte, es kommt nie ein Test, es kommt nie eine Durststrecke. Ihr Lieben, das ist nicht in der Bibel. Das können wir uns abschminken, wenn du einen solchen Gott suchst, den wirst du finden in der Welt der Religion, aber nicht in diesem Buch. Nicht in diesem Buch. Und viele haben einen Nikolaus-Jesus oder einen Hollywood-Jesus, der mit der Bibel nichts zu tun hat. Und es ist so wichtig, dass wir den richtigen Jesus erkennen und den richtigen Jesus anbeten. Und darum brauchen wir das Wirken Gottes. Ich sag's noch einmal, Gott kann nur erkannt werden, wenn er sich herabneigt und wenn er uns sich selbst offenbart. Alles studieren, alles Predigt hören, alles Gemeinde besuchen, alles dienen in der Gemeinde, alles wird nichts nützen, um Erkenntnis von Gott zu bekommen, es sei denn, Gott kommt. Und damit sage ich nicht, dass Bibelstudium unnütz ist, damit sage ich nicht, dass Dienst unnütz ist und Besuch von Versammlungen unnütz ist, das habe ich alles nicht gesagt. Aber alle unsere Anstrengungen werden nicht bewirken, dass wir Gott erkennen. Es ist eine Gnade, es ist Gott gibt etwas, was wir nicht verdient haben und was wir niemals verdienen können. Es ist eine Gnade, dass Gott kommt und sich uns offenbart. Wenn wir das begreifen, dann kommen wir sofort in eine Haltung der Nüchternheit und der Besonnenheit und wo wir erkennen, welche Grenzen wir haben. Sagen, Herr, hilf mir, dich zu verstehen. Hilf mir, mich so auszurichten auf dich, so mit dir zu gehen, dass es dir möglich ist zu kommen und dich mir zu offenbaren. Hilf du mir. Und das ist der Schwerpunkt von heute Abend dann. Jeremia 24. Vers 7, und ich gebe ihnen ein Herz, mich zu erkennen, dass ich der Herr bin. Und sie werden mein Volk sein und ich werde ihr Gott sein, denn sie werden mit ihrem ganzen Herzen zu mir umkehren. Ich gebe ihnen ein Herz. Es gibt eine ganze Reihe von klassischen Schriftstellen im Alten Testament, Verheißungen, wo Gott spricht über das neue Herz. Und dies ist eine von diesen Schriftstellen. Und dieses neue Herz hat das Kennzeichen, es kann Gott erkennen. Ich gebe euch ein Herz, mich zu erkennen. Wir brauchen ein anderes Herz, um Gott zu erkennen. Wenn Gott uns nicht ein anderes Herz gibt, wir können ihn nicht erkennen. So, das ganze Thema Herz ist das Zentrum unserer Beziehung zu Gott, das Zentrum unseres Glaubens. Und ich will heute Abend ein bisschen darüber sprechen, über wie Gott arbeitet an unserem Herzen. Ein Christsein ohne das Werk Gottes an unserem Herzen ist nicht neutestamentliches Christsein. Es ist eine Erfindung von Menschenhirnen, die selber Gott nie begegnet sind. Nimm das Wirken Gottes am Herzen weg und es bleibt nichts mehr übrig. Mit Gott zu gehen, Gott zu kennen, Gott zu lieben, setzt ein tiefes, fortwährendes Werk an unserem Herzen voraus. So kannst du dir vorstellen, was ich heute denke über meine 15 Jahre als Christ, wo ich keine Ahnung hatte, der Gott, der mich gerufen hat aus der Gosse, interessiert sich für mein Herz und er will an meinem Herzen etwas tun. Ich sage, warum hat mir niemand das erzählt, was ich euch heute erzähle? Warum? Warum hat das keiner gewusst? 15 Jahre habe ich getan, was ich dachte, was richtig ist und was notwendig ist. Und nach 15 Jahren Leben mit dem Herrn dämmert es mir, da gibt es ein Werk Gottes am Herzen. Und wovon du nichts weißt und was du nicht begehrst und wofür du dich nicht öffnest, das hast du auch nicht. Wovon du nichts weißt, was du nicht begehrst und wofür du dich nicht öffnest, das hast du auch nicht. Darum beginnt alles damit, dass wir studieren, dass wir hören, was hat Gott über das Herz zu sagen? Was hat das Herz mit ihm lieben zu tun? Was hat das Herz mit ihm erkennen zu tun? Alles. Nimm das Herz raus und da bleibt nichts mehr übrig. Wir sollen Gott lieben von ganzem Herzen. Und dann erst kommt der Verstand und unsere Kraft. Aber zuallererst von ganzem Herzen. Das Herz ist entscheidend, ob jemand Gott erkennt. Jesus sagt das einmal so, Johannes 7, Vers 17. Wenn jemand seinen Willen, also den Willen Gottes, den Willen seines Vaters tun will, So wird er von der Lehre, die er bringt, wissen, ob sie aus Gott ist oder ob ich sie aus mir selbst rede. Was ist das Entscheidende, ob jemand sagt, wow, Gott hat gesprochen? Oder ob er sagt, naja, der hat seltsame Ansichten dieser Predigten. Was ist der Unterschied? Der Unterschied ist ein Herz, das wirklich gehorchen lernen will, das den Willen Gottes tun will. Das heißt, wenn ein Mensch das Herz hat, ich mache sowieso, was ich will. Ich picke mir die Rosinen raus und die schönen, netten Verheißungen, die eigne ich mir gerne an, aber die tiefe, radikale Begegnung mit Gott und die Transformation und die Heiligkeit und zu zittern vor Gottes Wort, das ist alles nichts für mich. Ich will nur ein bisschen ermutigt werden. Ich will nur ein bisschen Segen haben oder ich will nur einen kleinen Posten haben oder einen großen Posten. Wer so sitzt in der Gemeinde, verschwendet seine Zeit. Er kann jahrzehntelang das Wort Gottes hören und ist nicht einen Zentimeter nach vorne gekommen, nicht einen Zentimeter weitergegangen. Das ist der Grund, warum da zwei sitzen können in der Gemeinde. Sie hören dieselben Predigten und der eine geht ab wie die Rakete und du kommst ein halbes Jahr später wieder und sagst, Mensch, ich sehe Veränderung, ich sehe mehr von Christus in dir. Und der andere ist immer noch der gleiche oder ist noch schlimmer dran. Das hat mich jahrelang als Pastor gewurmt oder mich beschäftigt. Wie ist das möglich? Da sitzen zwei und hören dieselben Predigten, sind im selben Lobpreis, sind in derselben Atmosphäre des Heiligen Geistes. Der eine verändert sich und der andere bleibt immer gleich. Nur, dass die Anzahl seiner Probleme sich im Laufe der Jahre vermehrt. Und zwar Probleme, die durch Sünde entstanden sind, durch seine eigene Sünde. Wie kann das sein? Und heute verstehe ich, das Herz entscheidet, ob und was ich mitnehme und was ich bekomme. Und wenn das Herz verkehrt ist, kann man sitzen, kann man intelligenten Eindruck machen, kann man Amen rufen zum Prediger, kann man begeistert sein, kann man alles machen. Aber man wird nicht verändert werden, weil man nicht wirklich etwas bekommt von Gott. Ob ich Segen bekomme, ob ich Neues sehe, ob ich mich verändere, hängt von meinem Herzen ab. Jesus sagt, wenn Menschen den Willen Gottes tun wollen, dann werden sie wissen, ob die Lehre, die ich bringe, so sagt er, ob sie von ihm selber sind oder ob es von Gott ist. So die einen hören eine Botschaft und sagen, das ist Gott, der redet zu mir jetzt. Und die anderen sagen, ja, hab schon mal Besseres gehört, aber okay, ja. Und beurteilen das auf der menschlichen Ebene. Das ist, was sie in Nazareth getan haben. Jesus kam und er brachte dieses mächtige Wort der Geist des Herrn ist auf mir. Ja, um Menschen zu segnen, um Menschen Hilfe, Befreiung, Heilung zu bringen. Und was haben diese Leute getan? Haben ihn auf der menschlichen Ebene empfangen und haben gesagt, ja, ist das nicht der Zimmermann und seine Geschwister? Die sind doch alle hier, die kennen wir. Und wir wissen, was das für welche sind. Also der wird ja nicht viel anders sein. Der kommt ja aus demselben Stall. Ja. Und überhaupt, wieso redet er so? Und wer ist denn der? Was denkt er? Wer ist denn der? Und wo ist überhaupt seine Predigerlizenz? Und wer steht eigentlich hinter ihm? Und wer hat ihn ordiniert? Und welche Bewegung unterstützt ihn eigentlich? Das ist, wie Leute Dienern Gottes begegnen. Aus welcher Denomination kommst du? Welche Predigerseminar hast du besucht? Welcher Mann Gottes steht hinter dir? Auf dieser Ebene werden wir nichts bekommen. Aber wenn wir sagen, Gott, hier bin ich, rede zu mir, ich brauche dich. Und ich bin bereit zu tun, was du mir sagst, durch dein Wort. Wenn wir dieses Herz haben, dann redet Gott zu uns. Dann redet Gott. Egal was das Thema ist, das was du brauchst, wirst du bekommen. Egal was das Thema ist. Weil der Heilige Geist sieht deinen Hunger und er wird den Prediger veranlassen, völlig aus dem Kontext zu springen und plötzlich etwas zu sagen, was mit dem Thema gar nichts zu tun hat. Und es ist deine Antwort. Dein Hunger lässt den Heiligen Geist den Prediger lenken. Dein Verlangen, Gott, ich brauche hier eine Antwort, rede zu mir, zeig du mir. Und so kommt das Wort des Herrn zu dir. Und wenn es kommt, wirst du wissen, das war Gott. Diese Sache, das war für mich. So das, was den Unterschied macht, ist das Herz. Eine Bereitschaft, ich will gehorsam lernen. Ich will rein leben. Ich will Gott wohlgefällig sein. Ich will in das Bild Christi verwandelt werden. Diese Haltung ist der Schlüssel, dass wir Offenbarung bekommen. Das ist der Schlüssel. Und leider muss ich sagen, durch viele, viele Besuche in vielen, vielen Gemeinden, in vielen verschiedenen Ländern, zu denken, alle, die da sitzen, wollen den Willen Gottes tun, ist total naiv. Es hat mit der Realität nicht viel zu tun. Es gibt viele Gründe, warum Menschen in eine Gemeinde gehen. Manche jungen Kerle kommen, weil es da die feschen Mädels gibt. Manche kommen, weil es schöne Musik gibt. Manche kommen, weil es einen Posten zu ergattern gibt, mit dem man dann sich gut fühlen kann. Manche kommen aus schlechtem Gewissen, manche aus Zwang wegen der Eltern. Es gibt viele verschiedene Gründe, warum Menschen kommen. Und nicht jeder, der kommt, will wirklich Gott. Manche kommen, wollen einfach ihre Ruhe haben. Was bei mir schwierig ist. Halleluja. Jetzt gehen wir noch einmal zu 5. Mose. 5. Mose 30. Und wir haben diese Stelle schon einmal angeschaut. Als Jesus dieses Wort gebracht hat, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit all deiner Kraft, da hat er zitiert aus Mose. Und wenn man dieses Zitat liest, dann entdeckt man etwas Gewaltiges. Es ist nämlich gleichzeitig eine Verheißung. Und der Herr dein Gott, 5. Mose 30, Vers 6, und der Herr dein Gott wird dein Herz und das Herz deiner Nachkommen beschneiden, damit du den Herrn deinen Gott liebst mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und dass du am Leben bleibst. Das Volk Israel hatte ein Zeichen des Bundes und das war, dass jedes männliche Baby musste beschnitten werden. Und das war nur ein Zeichen, das hindeutete auf etwas ganz, ganz anderes. Und das erwähnt er hier, es ist die Beschneidung des Herzens. Was ist das Ziel der Beschneidung des Herzens? Das Herz muss beschnitten werden, damit es fähig ist, Gott zu lieben. Also ein unbeschnittenes Herz kann Gott nicht lieben. Gemeinde ist der Ort der Beschneidung. Und viele gehen zur Gemeinde und sie haben das nie begriffen, nie bejaht und deswegen auch nie erlebt. Gott muss ein Werk tun an unserem Herzen. Und dieses Werk nennt er Beschneidung. Und wenn dieses Werk geschieht, dann werden wir freigesetzt, Gott zu lieben. Und wenn es nicht geschieht, weil wir es nicht zulassen, weil wir nicht interessiert sind, weil wir nicht wissen, wie wir zu kooperieren haben, dann können wir nicht dieses erste und größte Gebot erfüllen, Gott zu lieben mit all unserer Kraft. Es ist ein geboren aus dem Stolz des Menschen zu denken, wir seien imstande, Gott zu lieben. Es ist eine Anmaßung. Und das hat mit der Sicht, die Gott vom Menschen hat, 0, nichts zu tun. Wir sind nicht imstande. Die Besten von uns sind nicht imstande, aus sich heraus Gott zu lieben. Es braucht Gott, um Gott zu lieben. Und Gott weiß das. Und deswegen sagt er, ich werde kommen und ich werde eure Herzen beschneiden. Und dann seid ihr fähig, mich zu lieben. Und wir haben heute viel, viel, viel Christsein und viel Gemeinde und viel Evangelium ohne das Zentrum, ohne Beschneidung des Herzens. Und deswegen bleiben all die verheißenen Segnungen, die auf dem neutestamentlichen Lebensstil und auf der neutestamentlichen Gemeinde sind, unerfüllt. Und viele sagen, ja, wo sind jetzt die Wunder? Aber sie hören nicht im Geist den Herrn reden, wann bekomme ich die Herzen und die Erlaubnis, an den Herzen das Werk zu tun. Philipper 3, Vers 3. Denn wir, sagt Paulus, wir sind die Beschneidung, die wir Gott im Geist dienen und uns Christus Jesus rühmen und nicht auf Fleisch vertrauen. Hier hast du einen neutestamentlichen Beleg, dass diese Sache mit der Beschneidung nicht irgendwie zu Ende ist oder nur im Alten Testament ist, sondern im Neuen geht's erst richtig los. Wir sind die Beschneidung, die wir im Geist Gottes dienen und uns Christus Jesus rühmen und nicht auf Fleisch vertrauen. Und wenn du dann den Kontext liest, wie es dann weitergeht, dann redet hier Paulus, oder er meint hier Vertrauen auf Fleisch, Vertrauen auf äußerliche Vorzüge wie sozialen Status, Abstammung, Bildung, Erziehung, guten Ruf und solche Dinge. Und darauf zu vertrauen, bedeutet im Fleisch zu leben, auf Fleisch zu vertrauen. Und vielen, vielen Menschen, die eine formale Religion im Kopf haben, ist es wichtiger, dass ihr Prediger auf irgendeinem Seminar gewesen ist, egal was für furchtbares Zeug da gelehrt wird. Hauptsache, der kommt wieder und hat sein Papier. Wahrscheinlich hat er schon seinen Glauben verloren unterwegs im Laufe der Ausbildung, aber Hauptsache, er hat seine Ordination. Diese Idee findest du im Neuen Testament nicht. Da siehst du Menschen, die werden in Jüngerschaft trainiert. Da siehst du geistliche Väter, die ziehen geistliche Söhne heran und denen ist egal oder beziehungsweise die würden niemals zulassen oder empfehlen oder drängen, dass ihr geistlicher Sohn auf eine Ausbildungsstätte geht, wo Dinge aus der Hölle gelehrt werden. Niemals! Weil er sagt, ich möchte, dass er Gott kennenlernt. Ich möchte, dass er im Geist dient. Und nicht mit allem möglichen akademischen Wissen und Müll angefüllt ist, aber kein Herz mehr hat für Gott. Und ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe mal ein paar Jahre einen Studenten auf Elstal begleitet. Der hat gesagt, ich weiß, was da los ist, ich brauche eine Bodenkontrolle. Kannst du während des Studiums auf mich aufpassen? Und so habe ich ihn durch dieses Studium begleitet. Und ich weiß, was da gelehrt wird. Und er sagt, wenn die Gemeinden wüssten, was dort die Prediger lernen müssen, sie würden sofort aufhören, dafür Geld zu geben. Das ist, was er mir gesagt hat. Die Art zu glauben, wie wir glauben aus dem Wort Gottes, als das heilige, unversehrte, ewige, gültige, inspirierte Wort Gottes, diese Art zu glauben, wird dort verachtet. Und wenn du als Student dorthin gehen würdest, du würdest schnell merken, du bist der Arroganz und diesem herablassenden, verächtlichen Blicken von Professoren ausgeliefert, die kein Herz für Jesus haben. Ich stehe zu jedem dieser Worte, die ich gesagt habe. Da kannst du mir erzählen, was du willst. Ich weiß, wovon ich spreche. Paulus sagt, wir sind die rechte Beschneidung, die wir im Geist Gottes dienen. Nicht im Fleisch, nicht mit irgendwelchen menschlichen Dingen, die unser Verstand zusammengeschustert hat, sondern in Gemeinschaft und untergeordnet unter den Heiligen Geist, unter seiner Führung. Das ist Dienen im Geist. Und das kann man nur lernen, wenn die Beschneidung stattfindet. Und wenn wir losgeschnitten werden von dem Vertrauen auf Dinge, die in den Augen Gottes wertlos sind. Was sagt Paulus? All die Dinge, die ihm ein Vorzug waren, all die Dinge, die früher so wichtig waren, die erachtet er jetzt für Dreck. Das ist Dreck für ihn. Sein Status und was die anderen Professoren und die Herren Theologen über ihn sagen, das interessiert ihn alles überhaupt nicht mehr. Er braucht diesen ganzen Plunder nicht mehr. Er braucht nur eins, er braucht die Gegenwart Gottes. Gemeinschaft mit Gott, das ist alles, was ihn interessiert. Und Fleisch hat noch mehr Bedeutung als nur die äußerlichen Vorzüge, soziale Stellung, Abstammung, Ausbildung und diese Dinge. Es hat noch mehr Bedeutung und die sind wichtig. Und wenn wir verstehen, was Beschneidung ist, müssen wir verstehen, was da weggeschnitten wird. Galater 5, Vers 16, ich sage, wandelt im Geist und ihr werdet, füge mal ein, ganz sicherlich die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Hier ist es das Fleisch in uns, Regungen, Haltungen, Ideen, Ansichten und so weiter, Wünsche. Wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Und ein paar Verse weiter, in Vers 19, dann gibt uns eine Liste, die nur so uns eine Ahnung geben soll, worum es geht. Die ist in keiner Weise irgendwie absolut vollständig, aber sie gibt schon eine sehr deutliche Richtung. Offenbar sind die Werke des Fleisches, es sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Hader, Eifersucht, Zornausbrüche, Selbstsüchteleien, Zwistigkeiten, Parteiungen, Neidereien, Trinkgelage, Völlereien und dergleichen. Siehst du, die Liste ist nicht vollständig. Von diesen sage ich euch voraus, so wie ich euch vorher sagte, dass die, die so etwas tun, die das als Lebensstil haben, die das verharmlosen, die da nicht raus wollen, die das für normal erklären, das meint er, die so etwas tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Und wenn wir im Geist leben, dann werden diese Dinge nicht unser Leben kennzeichnen. Dann werden diese Dinge nicht das Normale sein in unserem Leben. Das heißt, wenn wir im Geist leben, oder ein Ehepaar, das im Geist lebt, kann vielleicht vieles haben, aber niemals eine Scheidung. Es ist nicht möglich, eine Scheidung zu erreichen, wenn beide im Geist leben. Und wenn heute auch unter jungen Ehepaaren die Scheidungsrate unter Christen so dramatisch ansteigt, ihr Lieben, vor 20 Jahren hat es keine Geschichten gegeben. Ich kann mich an keinen erinnern, dass welche nach einem, zwei, nach drei Jahren wieder sich getrennt haben. Das kannte man nicht vor 20 Jahren. Und heute hörst du es immer häufiger. Woran liegt das? Es liegt daran, dass ein falsches Evangelium in den Gemeinden verkündigt wird und die Leute etwas lernen, was mit der Bibel nichts zu tun hat. Hätten sie gelernt, im Geist zu leben, könnten sie keine Scheidung haben. Hätte eine Gemeinde gelernt, im Geist zu leben, sie könnte niemals eine Spaltung haben. Niemals. Weil zu einer Spaltung ist mindestens ein Partner notwendig, der im Fleisch lebt. Wenn beide im Geist leben, man kann nicht eine Spaltung oder eine Scheidung haben. Das ist völlig unmöglich. Ihr Lieben, ich weiß ein bisschen etwas über den Hintergrund dieser Gemeinde. Und das sagt mir, es ist hohe Zeit, dass endlich eine neue Generation aufsteht, die sagt, wir werden lernen, im Geist zu leben. Es ist genug Raum dem Teufel gegeben worden. Fertig jetzt! Wir glauben, was die Bibel sagt. Es ist unsere Verantwortung, ob wir dem Teufel Raum geben oder nicht. Und ihm ist genug, viel zu viel Raum gegeben worden in dieser Gemeinde. Jetzt ist fertig. Und wir lernen, im Geist zu leben. Und die letzte Spaltung war die letzte Spaltung. Es ist fertig. Amen. So, von diesen Dingen müssen wir abgeschnitten werden. Diese Dinge müssen raus aus unserem Leben. Lass uns einmal zu Kolosser gehen. Kolosser, Kapitel 2. Vers 11. In ihm, in Christus, seid auch ihr beschnitten worden mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen geschieht, sondern im Ausziehen des fleischlichen Leibes, in der Beschneidung des Christus. Da haben wir es wieder. Hier ist es, mit dem Neuen Testament. Die Beschneidung, die nicht mit Händen geschieht. Es ist die Beschneidung, die Gott vornimmt an unserem Herzen. Hier ist nicht das Wort Herz, aber es ist ganz, ganz klar, weil es nicht mit Händen geschieht, ist es auch nicht an unserem physischen Leib, sondern es ist eine geistliche Tat des Herrn an uns. Und zwar, wie er gesagt hat, ich werde eure Herzen beschneiden, damit ihr mich liebt. Das ist, was wir verstehen müssen, das ist, was wir einsehen müssen, dass wir das brauchen. Und dann geht dieses Thema weiter in Kapitel 5, in Kapitel 3, Vers 5. Und da wird es ein bisschen beschrieben, was da abgeschnitten werden muss, was da rauskommen muss. Tötet nun eure Glieder, die auf der Erde sind. Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Begierde und die Habsucht, die Götzendienst ist. Um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Was bedeutet, wenn wir diese Dinge tolerieren und nicht bekämpfen und nicht ablehnen und rausbekommen wollen aus unserem Leben, sondern sie für normal erklären und sie rechtfertigen, sind wir auch Söhne des Ungehorsams. Und über die Söhne des Ungehorsams kommt der Zorn Gottes. Heute an vielen Stellen wird eine Liebe Gottes verkündet, die sagt, du kannst leben, wie du willst, Gott hat dich lieb und alles ist gut und fertig. Das ist nicht, was die Bibel sagt. Gott hat dich lieb, ja, aber du kannst nicht leben, wie du willst. Und unser Leben hat Konsequenzen. Und entweder es kommt der Segen Gottes auf uns oder es kommt der Fluch auf uns. Es hat Konsequenzen. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht verspotten. Was ein Mensch sät, wird er ernten. Er sät auf das Fleisch und er wird vom Fleisch das Verderben ernten. Er sät auf den Geist und er wird vom Geist Leben ernten. Halleluja. Wenn wir nur begreifen, dass unsere Taten, unsere Entscheidungen Sähvorgänge sind, denen immer eine Ernte folgen wird. Wenn wir das nur begreifen, wir würden sehr viel sorgfältiger wählen, welche Filme wir anschauen, welcher Musik wir unser Ohr und unser Herz öffnen, bei welchen Witzen wir mitlachen, wie wir über Menschen sprechen, wie wir über die Gemeinde sprechen, wie wir einander begegnen. Wir würden sehr viel sorgfältiger hinschauen und unsere Wahl treffen, weil wir wissen, alles ist ein Säen. Und das, was wir säen, kommt wieder zurück. Und zwar vielfältig. Man sät ein Samenkorn und dann in der Erde, der stirbt, aber dann wächst etwas und dann kommen daraus viele Samenkörner. Körner. Ja? Aus einem Getreidekorn, eine normale Ähre, sagen wir mal Weizen oder so, wie viel hat es? 50, 80, 100 oder so, solche Körner hat das. Ein Korn und daraus kommen Dutzende. So, alles, was wir säen, kommt zurück. Und zwar multipliziert. Wenn es nur einfach zurückkommt, wäre schon schlimm. Aber wenn es multipliziert zurückkommt, sollte es uns zu der Idee bringen, jetzt schauen wir sehr sorgfältig, was wir säen. Wir schauen sehr sorgfältig, was wir reden. Und in welcher Haltung wir miteinander umgehen. Neu ist hier bei Kolosser 3, wo diese Beschneidung beschrieben wird, dass wir einen Anteil daran haben. Hier heißt es nicht, Gott tötet nur eure Glieder, die auf der Erde sind, Unzucht, Unreinheit und so weiter, sondern es heißt, tötet nun ihr. Ihr tötet. Ich habe etwas zu tun und das bestätigt Gott. Gott hilft mir, wenn er sieht, dass ich mich stelle gegen diese negativen Kräfte im Leben, böse Begierde, Habsucht, die Götzendienst ist. So lasst mich einige negative Herzenshaltungen einmal erwähnen, die sehr häufig vorkommen in der Gemeinde und die unser Leben und das Leben der anderen schwer machen. Menschengefälligkeit und Menschenfurcht, das ist ein Pärchen, die gehören zusammen. Das sind eigentlich nur zwei Seiten derselben Medaille. Menschengefälligkeit und Menschenfurcht, das heißt, ich will mich so verhalten, dass alle mich akzeptieren, dass alle mich nett finden, dass alle gut zu mir sind, dass alle mit mir zufrieden sind und dass ich bei keinem irgendwie anecke oder in Konflikt bin. Sagst du, ja, das ist doch wunderbar, das ist die Gesinnung der Friedfertigkeit. Nein, das ist die Gesinnung der Feigheit. Jesus hat gesagt, wenn wir ihm nachfolgen, wird es Menschen geben, weil sie ihn hassen, werden sie uns hassen. Wenn aber unser Ziel ist, uns so zu benehmen, dass sie uns nicht hassen, müssen wir Kompromisse machen. Also diese Haltung, alle sollen gut zu mir sein, alle sollen lieb zu mir sein und ich möchte nur Frieden haben um mich herum, ist eine Entscheidung zum Kompromiss, zum Verrat. Weil es ist Tatsache, dass in der Welt und auch in der Gemeinde es Menschen gibt, die Gottes Wort ablehnen. Es ist eine Tatsache. Sie lehnen die Wahrheit ab. Sie singen mit uns die Lieder. Aber ihr Leben zeigt, dass sie nicht begreifen, was sie da singen. Und sie wollen es auch nicht begreifen. Ihr Leben zeigt es. Man kann vom Verhalten Rückschlüsse ziehen auf das geistliche Leben. Das ist, was die Bibel sagt. Ich weiß, es gibt diese fromme Philosophie, wir dürfen niemanden richten. Danke sei Gott, dass Paulus diesen Quark nicht kannte. Er sagt, da sind Leute, die geben vor, Gott zu kennen, aber mit ihren Werken verleugnen sie ihn. Die Werke zeigen, dass sie Gott gar nicht kennen, weil wenn sie ihn kennen würden, könnten sie diesen Lebensstil, diese Werke nicht produzieren. Also man kann sehr wohl vom Verhalten Rückschlüsse ziehen auf das geistliche Leben. Das ist, was Jesus permanent getan hat. Das ist, was die Apostel permanent getan haben. Und wir müssen verstehen, richten und richten sind zwei völlig verschiedene Dinge. Richten ist verboten und richten ist geboten. Jesus sagt, richtet ein gerechtes Gericht. Er fordert uns auf zu richten. Alle, was diese Süßholzraspler wissen, ist dieses verkehrte Verständnis. Oh, wir dürfen nicht richten. Dann sagst du etwas über die falsche Lehre irgendeiner Bewegung, irgendeiner Kirche, katholisch oder sonst irgendwas. Du sagst etwas und müsstest antworten, oh Bruder, wir dürfen nicht richten. Paulus hat permanent Irrtümer, Irrlehre gerichtet und hat seine Nachfolger aufgefordert, seid meine Nachahmer, macht es genauso. Glaubt nicht jeden Quark, der euch erzählt wird. Amen, das ist, was er ihnen gesagt hat. Er hat sie aufgefordert, zu unterscheiden und zu richten und zu sagen, das kommt von Gott und das kommt nicht von Gott. Nicht alles, was christlich daherkommt, kommt von Christus. Das ist nur einmal so. Der Geist der Welt, der Geist des Kompromisses, der Geist der Menschengefälligkeit und der Menschenfurcht hat sich tief reingefressen in das Volk Gottes. Tief. Und wenn es herauskommt aus unseren Herzen und wir einander ermutigen, dann kommt es heraus aus unserer Gemeinde. Und dann kann Gott der Gemeinde Vollmacht geben, andere Gemeinden aufzuwecken und ihnen zu sagen, hey, was euer Problem ist, ist Menschenfurcht, Menschengefälligkeit. Ihr trefft Entscheidungen nur, um irgendwie Frieden zu haben. Es geht überhaupt nicht darum, was gefällt Gott, sondern Hauptsache ist hier Ruhe. Auf dem Friedhof ist auch Ruhe, aber kein Leben. Amen. Und Gott ist der Friedefürst, aber Jesus sagt, denk nicht, ich bin gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Ja, und wie ist das jetzt mit dem Frieden? Ganz einfach, der Friede kommt, nachdem das Schwert des Herrn sein Werk getan hat. Dann kommt der Friede. Vorher gibt's keinen Frieden. War es der Elisa oder Jehu? Ich glaube Jehu kam daher gebraust, voller Grimm jetzt mit Isabel aufzuräumen. Und sie sagen, Jehu, ist Friede? Und sagt, Friede, solange die hier ist? Das ist der Friede Gottes. Wenn mit Isabel fertig ist, kommt Frieden. Amen. Wir sind zu verseucht von einer Form von Friede, was mit der Bibel nichts zu tun hat. Ein Friede, der nicht voller Eifer ist gegen das Böse, ist nicht der Friede Gottes. Und wir alle brauchen da Hilfe. Diese feurige, barmherzige und hassende Ungerechtigkeit, hassende Liebe Christi zu sehen und in uns erlauben zu wirken. Aber wenn wir erlauben, in uns zu wirken, ist vorbei mit Frieden mit allen Leuten. Menschengefälligkeit und Menschenfurcht ist eine Haltung, die furchtbare Folgen hat. Andere Dinge, Minderwertigkeit und was damit zusammenhängt, Stolz. Diese Herzenshaltung bringt viele, viele, viele Probleme. Erst ist die Minderwertigkeit da, nicht die Gewissheit zu haben, es ist gut so, wie Gott mich gemacht hat. Nein, da fehlt was und ich brauche mehr Bestätigung, ich brauche mehr Wert, ich brauche mehr Anerkennung. Und dann kommt der Stolz und sagt, hier ist, wie du das ausgleichen kannst. Du musst schauen, dass du einen Posten bekommst. Du musst schauen, dass du Einfluss bekommst. Du musst schauen, dass du Menschen dazu bringst, auf dich zu sehen und dir zu glauben, dass du etwas Besonderes seist. Und dann kommt der Stolz und dann kommen die frommen Werke. Und dann kommt das Kämpfen um Einfluss und Parteiungen und Menschen um sich zu scharen. Und Gottes Wort ist so klar. Stolz ist etwas, was Gott hasst. Stolz ist etwas, was er niemals tolerieren wird. Weil Stolz ist das Gegenteil von sich ihm unterordnen. Stolz ist ein Drang nach Unabhängigkeit, ein Drang nach Überlegenheit ohne Gott. Stolz hat immer etwas mit Leben in der Lüge zu tun. Und Gottes Wesen ist Demut. Und er möchte, dass dieses Wesen in uns hervorkommt, weil das der einzige Weg ist, wie Frieden kommt in die Gemeinde. In einer Gemeinde, in der Menschen agieren dürfen, ungebremst, unkontrolliert, unherausgefordert, unkorrigiert und in Stolz sich ergehen dürfen, egal in welchem Bereich. Egal in welchem Bereich der Gemeinde, ob das Kanzel ist oder Kasse oder Klavier. Das spielt keine Rolle. Wenn Menschen in Stolz agieren, bringen sie Streit in die Gemeinde. Sie bringen Streit in die Gemeinde. Stolze Menschen erzeugen immer Streit. Immer. Das war schon im Himmel so. Luzifer. Es gab einen Aufruhr. Und Gott hat nicht gesagt, naja, okay, jetzt haben wir zwei Lebensformen im Himmel. Wir werden mal sehen, wie wir das arrangieren können. Und vielleicht kann man den Teufel dazu bringen, ein bisschen einsichtig zu sein und ein bisschen sich zu mäßigen, sich ein bisschen zurückzunehmen und dann schaffen wir schon irgendwie ein Abkommen und dann wird es schon gehen. Vielleicht nicht mehr so schön harmonisch wie vorher, aber irgendwie kriegen wir das hin. Ist das, wie Gott gehandelt hat? Nein, er hat ihn rausgeschmissen. Das ist, was wir machen mit dem Stolz in unserem Herzen. Er muss raus. Tötet die Dinge, die auf der Erde sind. Wir müssen sie töten. Wir müssen eine Entschiedenheit haben, gegen diese Dinge vorzugehen. Und Gott gibt uns reichlich Motivationshilfe. Lass uns einmal in Sprüche nur so zwei, drei Dinge anschauen. Sprüche 16, Vers 5. Ein Greuel für den Herrn ist jeder Hochmütige. Die Hand drauf, er bleibt nicht ungestraft. Hochmut zu erlauben und darin zu bleiben und darin zu leben, ist eine sehr gefährliche Sache. Gott verspricht, er bleibt nicht ungestraft. Vielleicht haben wir keine Ahnung, was Hochmut ist, aber wir lesen dieses Wort und wir wissen, Gott ist Gott und Gott wird tun, was er verheißen hat. Und dann sagen wir, Herr, wenn du den Hochmütigen bestrafen willst, hilf du mir. Wenn da irgendeine Form von Hochmut in meinem Leben ist, hilf mir das zu sehen und hilf mir davon frei zu werden. Und hilf mir von Jesus, Demut zu lernen, so wie er das geboten hat. Das ist die Konsequenz. Wir fangen an, vernünftige Gebete zu beten, die in die richtige Richtung weisen. Und gleich auf derselben Seite jeweils in meiner Bibel, Kapitel 15, 25, das Haus der Hochmütigen reißt der Herr nieder. Das Haus der Hochmütigen reißt der Herr nieder. Gott wird in den nächsten Jahren reden über Stolz und Demut und reden über das Herz und reden über Herzensreinigung und Herzensbeschneidung. Und nachdem er geredet hat, mischt er Menschen, mischt er Gemeinden, mischt er Bewegungen, mischt er Diener Gottes an dieser Botschaft. Und wir werden sehen, wie gewaltige, beeindruckende, zahlenmäßig große und gesegnete Dienste von Gott gestraft werden. Wir werden das sehen. Wir sind kurz vor der gewaltigsten Spaltung, die die Christenheit in Europa je gesehen hat. Und es wird eine Spaltung geben zwischen Stolz und Demut, zwischen Unreinheit und Reinheit, zwischen Lüge und Wahrhaftigkeit. Es wird eine Spaltung geben. Das Schwert des Herrn wird kommen und es wird mitten durch das Lager gehen. Ihr werdet es sehen. Vielleicht dauert es noch 10 Jahre, vielleicht sogar noch mehr, wer weiß es. Aber wir steuern schon drauf zu. Der Kurs ist festgelegt. Weil Dinge im Hause des Herrn toleriert werden, die Gott ein Gräuel sind. Und Gott lässt sich nicht verspotten, er wird kommen. So lass uns darauf vorbereitet sein und unseren Platz finden auf der richtigen Seite. Und wir sagen, dank sei Gott, wir haben die Zeit der Vorbereitung verstanden und wir sind unsere Schritte gegangen, wir haben unsere Hausaufgaben gemacht und wir fürchten nicht das Schwert des Herrn. Sondern wir erlauben und wir freuen uns darüber, dass Gott als der Gerechte erscheint und sein Werk tut und die Braut freisetzt von diesen ganzen Zwängen und Auflagen und Dingen, die da auf sie gelegt werden aus dem Geist der Welt, die mit ihm überhaupt nichts zu tun haben. Halleluja. Und Sprüche 8, Vers 13. Dort im zweiten Teil, ach, ich lese mal den ganzen Vers. Die Furcht des Herrn bedeutet, Böses zu hassen. Hochmut und Stolz und bösen Wandel und ein ränkevoller Mund, das hasse ich. Gott selbst hasst diese Dinge. Bösen Wandel, Hochmut und Stolz und einen ränkevollen Mund. Lass mich noch andere wichtige, negative Herzenshaltungen aufzählen, die sehr weit verbreitet sind und mit denen wir uns befassen müssen. Die innere Leere, unerfüllt sein, die man dann mit Habsucht auszufüllen sucht. Es kann Habsucht sein, indem man Menschen haben will, Menschen in Besitz nehmen will, Menschen an sich binden will, Menschen aussaugen will, Menschen beherrschen will, Menschen um sich haben und an sich ketten. Oder es kann die Sucht sein, Dinge haben zu wollen. Dinge zu sammeln, die man gar nicht braucht und Dinge unbedingt haben zu wollen. Das Wort, deutsche Wort Habsucht ist ja ein schönes Wort. Ist die Sucht, haben zu wollen. Und das bezieht sich nicht nur auf materielle Reichtümer. Es kann auch die Sucht sein, Anerkennung haben zu wollen, Macht haben zu wollen, Menschen zu haben. Es gibt viele seelische Beziehungen, ob Freundschaften oder in der Ehe oder in Gemeinschaft mit anderen, die seelisch sind, die nicht vom Heiligen Geist sind, wo nicht Wahrheit ist, wo Menschen sich etwas erlauben, was sie nicht tun dürfen, wo Menschen Menschen besitzen wollen. Wie oft passiert es, dass ein Pastor böse wird, weil Menschen seine Gemeinde verlassen und sagen, wir möchten in eine andere Gemeinde gehen. Und er wird böse. Warum wird er böse? Es gibt nur einen Grund, warum er böse wird, weil er denkt, das sind doch meine. Und wieso sind die mir jetzt untreu und wieso gehen die jetzt woanders hin zu meinem größten Kontrahenten? Und der kriegt mehr und ich krieg weniger. Das habe ich nicht verdient, das ist unfair. Ich habe so hart gearbeitet und ich will doch Nummer 1 sein. Und wenn das so weitergeht, dann sind alle Chancen dahin, dass ich hier noch der Größte und der Mächtigste. Und das sind die Dinge des Herzens. Darüber redet keiner, aber das ist so. Gott hat doch nie gesagt, wenn jemand in die Gemeinde kommt, diese Person gehört jetzt dem Pastor, diese Person gehört der Gemeinde. Nein, die Person gehört Jesus. Und die Gemeinde darf, vielleicht für eine Zeit, vielleicht für immer, diese Person in ihren Reihen genießen. Aber vielleicht sagt der Herr, hier gibt's nichts mehr zu lernen und ich topfe dich jetzt um, wie Blumen, denen der Topf zu klein geworden ist. Und die müssen, damit sie sich mal wieder entfalten können und das Wurzelwerk sich verbreitern kann, die müssen umgetopft werden. Und der Herr sagt, ich topfe dich jetzt um in eine andere Gemeinde. Gott ist Gott, er darf das, das sind seine Kinder. Wie kann ein Pastor beleidigt sein, dass Leute weggehen? Es gibt nur eine Erklärung. Er hat gemeint, es sind seine. Menschen besitzen wollen, ist eine gefährliche Angelegenheit. Wir sind Diener, aber nicht welche, die einen Besitzanspruch haben. Und das Wort Gottes sagt, wenn Menschen im Namen von Liebe, im Namen von christlicher Gemeinschaft, im Namen von Freundschaft andere Menschen an sich binden wollen und sie besitzen wollen, was immer erkennbar daran ist, sobald diese Personen, die sie besitzen wollen, mit anderen freundliche Worte austauscht, gibt es diesen Stich im Herzen. Ah, der läuft bald weg von mir. Ich habe schon gesehen, wie nett er sich unterhält mit der anderen Person und bald wird er von mir weg sein. Misstrauen ist unvermeidbar, wenn man Menschen beherrschen und besitzen will. Unvermeidbar. Aber wenn wir Diener sind der Menschen, sind wir frei. Und das Wort Gottes sagt, dass wenn wir uns auf Menschen verlassen, wenn wir Menschen an uns ketten, wenn wir Menschen ausnehmen, wenn wir Menschen besitzen und beherrschen wollen, der Fluch kommt auf uns. Jeremia 17, verflucht ist, wer sich auf Menschen verlässt. Verflucht. Wir brauchen ein Auge für seelische Beziehungen in unserem Leben oder im Leben der anderen und wir müssen einander helfen. Seelische Beziehungen können manchmal sehr eng und sehr harmonisch aussehen, aber es fehlt etwas Entscheidendes, es fehlt die Wahrheit. Jemand wurde angetragen, der eine sehr enge Freundschaft, fällt mir gerade ein Beispiel ein, eine sehr enge Freundschaft mit einem Bruder hat, der aber auf sehr zweifelhaften Wegen unterwegs ist. Und ihm wurde angetragen, jetzt der Hauskreisleiter zu sein. Und er hat das abgelehnt mit den Worten, wenn ich Hauskreisleiter bin, dann muss ich meinen Freund jetzt korrigieren und ermahnen. Was beweist, dass schon die ganze Freundschaft oberfaul ist. Er hat eine Freundschaft, wo Ermahnung und Korrektur ausgeschlossen ist. Also die Freundschaft funktioniert auf der Basis, ich sag dir nichts, du sagst mir nicht, wir sind Kumpels. Wenn gegen das Böse, dann beim Dritten gehen wir zusammen vor. Aber deins lasse ich unangetastet und bitte lass du meins unangetastet. Das sind Freundschaften, die sind in der Seele, die sind ohne Wahrheit. Das hat mit Gemeinschaft der Christen, der Kinder Gottes nichts zu tun. Nichts zu tun. Und er muss nicht erst Hauskreisleiter werden, um seinen Freund zu ermahnen. Wenn er ein wirklicher Freund ist, hätte er ihn schon längst ermahnt. Hätte gesagt, weißt du, ich möchte, dass es dir gut geht und deiner Ehe. Und deswegen muss ich dir mal sagen, das, was du da abziehst, das haut nicht hin, das passt nicht, das geht nicht. Denk da bitte mal drüber nach, bete drüber und schau mal ins Wort Gottes und bitte, lass ab von diesen Dingen. Das ist Freundschaft. Amen. Wenn du jemanden siehst, der sich selbst zerstört oder was weiß ich, dabei ist, Gift zu trinken und du siehst, das ist Gift und du weißt, das wird ihm schaden. Und du hinderst ihn nicht und du warnst ihn nicht. Was für ein Freund bist du? Das ist kein Freund, das ist ein Feind. Wenn du ein Freund wärst, ist sein Wohl dir am Herzen. Und du sagst, hey, halt, stopp, trink das nicht, das ist Gift. So, wir brauchen Beziehungen in der Gemeinde, wo die Wahrheit in der Mitte ist. Mit anderen Worten, wo zwischen uns Jesus ist. Jesus muss immer in der Mitte sein. Sonst ist es nicht eine Freundschaft, die gesund ist und die Gott wohlgefällig ist. Und wir schaden uns gegenseitig. So dieser Wunsch. Manche Menschen gehen in Seelsorge, weil sie keine Freundschaften bilden können. Und sie greifen nach dem Seelsorger. Und die Seelsorge ist ihr verbrieftes Recht, meinen sie. Jetzt muss ja dieser Mensch von Amts wegen für mich Zeit haben. Das ist ein Missbrauch von Seelsorge. Seelsorge besteht nicht darin, dass du stundenlang über deine Probleme quatschst, sondern Seelsorge besteht darin, dass du betest, dass der Seelsorger das Wort des Herrn hat, welche Schritte du jetzt zu gehen hast, um mit Hilfe der Wahrheit und Gehorsam gegenüber der Wahrheit deine Probleme zu lösen. Das ist Seelsorge. Aber sich auszukotzen, das hat nichts mit Seelsorge zu tun. Der Seelsorger ist nicht der Mülleimer. Klar, es muss mal das Problem auf den Tisch, es muss mal besprochen werden, was wirklich los ist. Aber dann der Hauptteil besteht darin, dass der Seelsorger unter der Leitung des Heiligen Geistes das allgemeine Wort Gottes aufbricht in das spezielle Wort des Herrn für deine Situation jetzt und sagt, so sehen jetzt die Hausaufgaben aus. Bis nächste Woche machst du A, B und C. Und wenn du es getan hast, kommst du wieder. Und komm nicht wieder, wenn du es nicht getan hast. Das ist Seelsorge. Seelsorge ist nicht ohne Bedingungen und Seelsorge ist nicht ohne Hausaufgabe und Seelsorge ist nicht, endlich einmal hat er jemanden gefunden, der für ihn Zeit hat. Das ist nicht Seelsorge. Es gibt sehr viel Missbrauch im Bereich von Seelsorge und trotzdem ist Seelsorge wichtig. Aber die richtige, die gute. Okay. Dann noch eine Kategorie, die sehr, sehr verbreitet ist. Ablehnung oder kombiniert mit Selbstablehnung. Meistens starke Ablehnung kann dann auch Selbstablehnung hervorbringen. Und der dritte im Bunde, Selbstmitleid. Und Selbstmitleid ist ein bewusstes Festhalten an der Lüge. Man kann einem Selbstmitleidigen so viel Liebe entgegenbringen, wie man will. Er wird immer sagen, mich liebt hier keiner. Mich liebt hier keiner. Und gerade du gehst ihm nach, verbringst Zeit mit ihm und ermutigst ihn. Und du bist der lebendige Beweis, mindestens einer liebt ihn. Er ignoriert das. Er kann es nicht sehen, er kann es nicht annehmen. Selbstmitleid ist ein sich Lügen einreden. Wer in Selbstmitleid ist, ist permanent eingewickelt in Lügen, die er selber produziert. Keiner mag mich, keiner will mich, niemand interessiert mich, Gott hat mich auch schon abgeschrieben. Das ist nicht, was die Wahrheit ist. Das ist nicht, was die Wahrheit ist. Ja? Sondern du hast einen Gott, der ist für dich. So wie kannst du sagen, niemand mag mich. Du bist in einer Gemeinde und alle haben ein Buch, in dem steht drin, sie sind verpflichtet, dich zu lieben. Ist doch gewaltig. Vielleicht müssen sie noch ein bisschen lernen. Da kannst du Geduld mit ihnen haben, weil du musst nämlich auch lernen. Ja, aber immerhin haben sie ein Buch und sie sagen, ich glaube an dieses Buch. Ja, und sie sind verpflichtet, dich zu lieben. So sag nicht, ja, niemand mag mich. Ich bin ganz alleine. Das ist Quatsch. Mit diesem Festhalten an den Lügen hält man sich fest in der Beziehungsunfähigkeit. Der Selbstmitleidige wird niemals echte Freundschaften haben. Niemals echte Freundschaften haben. Er kann es nicht. Weil er nur auf seine Gedanken hört. Nur seine Gefühle, nur seine Vorstellungen sind gültig. Alles andere zählt nicht. So, das sind einige Herzenshaltungen. Menschengefälligkeit, Menschenfurcht, Minderwertigkeit, Stolz, innere Leere, die man mit Habsucht ausführen will, Sachen oder Menschen besitzen, Ablehnung, Selbstmitleid. Das sind Dinge, mit denen haben wir zu tun in der Gemeinde. Und wir brauchen göttliche Lösungen für diese Geschichten. Und das große Problem, jetzt hör genau zu, das große Problem ist, wenn wir betroffen sind in einem von diesen oder auch noch andere Dinge, das ist nicht eine vollständige Liste, wenn wir in einer solchen verkehrten Herzenshaltung sind, wir können es nicht sehen bei uns. Wir können es vielleicht sehen bei anderen, aber nicht bei uns. Wir können es nicht sehen. Das ist eine wichtige Aussage aus der Bibel über das Herz. Sprüche 21, Vers 2. Jeder Weg eines Mannes ist gerade in seinen Augen. Jeder denkt, er ist auf geradem Wege unterwegs. Jeder denkt nur das Beste von sich. Aber der die Herzen prüft, ist der Herr. So, es gibt aus dieser Täuschung, gibt es einen Ausweg und der heißt Gott prüft die Herzen. Und ich habe es in ähnlicher Weise schon gesagt, sage es noch einmal. Biblisches Christsein, neutestamentliches Christsein, Leben mit dem Herrn bedeutet, er beginnt eine Arbeit an meinem Herzen. Gott darf an mein Herz ran und er tut eine Arbeit. Und wenn der Herr das Herz prüft oder erforscht, dann bedeutet das, er öffnet uns die Augen, diese Dinge bei uns zu sehen. Das heißt, der Herr prüft die Herzen. Das heißt nicht, er sitzt im Himmel und sagt, oh, ich wundere mich, ich frage mich, wie wird wohl das Herz vom Stefan sein? Na, ich gehe mal runter und schaue mal nach. Nein, Gott weiß es. Das Herz zu prüfen heißt nicht, er macht sich kundig über unseren Zustand. Das Herz zu prüfen heißt, er macht uns kundig über unseren Zustand. Das bedeutet, das Herz zu prüfen. Der Herr erforscht die Herzen, er prüft die Herzen. Und erst wenn wir anfangen zu ahnen oder dann aus der Ahnung eine Gewissheit wird, mein Problem ist Selbstmitleid, mein Problem ist Stolz und damit versuche ich meine Minderwertigkeit irgendwie aufzupolieren. Erst wenn ich anfange, diese Dinge zu sehen, kann ich unter der Leitung Gottes etwas dagegen tun. Macht das Sinn? Wenn wir nicht wissen, was unser Problem ist, was können wir dagegen tun? Wir können vielleicht beten, aber wir beten falsche Gebete. Wir haben gar keine Ahnung, wo die Wurzel ist. Ja, oder wir denken, andere müssen lieber zu uns sein oder endlich einmal irgendwie uns Gutes tun oder irgendwie uns mal Gelegenheit geben, dass wir auch mal rankommen dürfen oder was für sich, was wir da für seltsame Ideen haben. Lass uns eine Schriftstelle nehmen aus dem Neuen Testament, 1. Thessalonicher, Kapitel 2. Und hier sehen wir, dass Paulus dieses Werk des Herrn an seinem Herzen kannte und da durchgegangen war. Denn unsere Ermahnung, das ist 1. Thessalonicher Kapitel 2, Vers 3, denn unsere Ermahnung geschah nicht aus Irrtum, auch nicht aus Unlauterkeit, auch nicht mit List, redet von seinem Dienst am Wort, sondern wie wir von Gott tauglich befunden worden sind, mit dem Evangelium betraut zu werden, so reden wir, nicht um Menschen zu gefallen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Da haben wir es. Erst wenn Gott sein Werk tut, werden wir frei von diesem Zwang, Menschen zu gefallen. Denn weder sind wir jemals mit schmeichelnder Rede aufgetreten, wie ihr wisst, noch mit einem Vorwand für Habsucht. Hier haben wir zwei dieser Dinge aus der Liste. Habsucht und Menschengefälligkeit. Noch suchten wir Ehre von Menschen, weder von euch noch von anderen. Wir können nicht Diener des Evangeliums werden, wenn Gott nicht in diesen Bereichen uns freigesetzt hat. Wir können nicht. Aber das betrifft nicht nur sogenannte Diener im Evangelium, das betrifft jeden einzelnen Christ. Wir können nicht erfolgreich und glaubhaft Christus nachfolgen, solange wir Menschen gefallen wollen. Wir können das nicht. Weil immer wieder wird es Situationen geben, wo wir Menschen etwas sagen müssen, was sie nicht gerne hören wollen. Und sie könnten darauf sehr böse reagieren, das gibt es. Und wenn wir Angst haben vor ihrer Reaktion, werden wir schweigen. Vielleicht durch die halbe Gemeinde telefonieren, weißt du, was mit XY los ist, hast du schon gehört, aber wir werden nicht diese Person konfrontieren. Und das ist nicht, was die Bibel sagt, wie wir miteinander umgehen. Die Wahrheit in Liebe sprechen, haben wir gestern auch gehört. Okay. Gehe ich noch ein bisschen weiter. Also, es geht darum, dass wir Gott ranlassen an unser Herz. Er will mein Herz. Sprüche 23, Vers 26. Gib mir, mein Sohn, dein Herz. Deine Augen lass an meinen Wegen Gefallen haben. Wenn wir im Wort Gottes Jesus sehen, in seiner großen Liebe zu den Bedürftigen, zu den Schwachen, und in seiner Stärke gegenüber denen, die in Hochmut und Selbstgerechtigkeit daherkommen und beides lieben und schätzen und sagen, oh, es ist so gut, dass er so ist. Es ist so gut, dass er zu den Pharisäern nicht so kommt wie zu den Armen, Zerbrochenen und Bedürftigen und Hilfesuchenden. Es ist so gut, dass er so stark ist und ihnen widersteht. Gott widersteht dem Stolzen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Das siehst du. Die Hilfe suchen, die am Ende sind, die zerbrochen sind, das sind die Demütigen und Jesus gibt ihnen Hilfe. Und die, die mit ihm diskutieren wollen und die ihn als Konkurrent sehen wollen und wieso laufen so viele Leute dir nach und wieso werden unsere Meetings immer leerer, das sind die Menschen, die böse Absichten im Herzen haben. Das sind die Menschen, die sich über Jesus stellen, statt sich zu freuen, dass er hilft, dass er heilt. Kommen sie mit ihren Gesetzen und statt sich zu freuen über ein Wunder, sagen sie, aber es ist am Sabbat geschehen und das ist verboten. Ihr ganzes Problem war diese ganze Sabbatgeschichte, dass da ein Mensch, der Jahre oder Jahrzehnte lang krank war, jetzt heilt, weil es hat keine Freude mehr ausgelöst. Aber sie haben einen Punkt gefunden, wo sie rumpopeln konnten. Das ist am Sabbat passiert und das ist verboten. Und jetzt haben wir was, womit wir dich packen können. Da war keine Barmherzigkeit da. Keine Freude über Menschen sind geheilt worden, Menschen haben Hilfe bekommen, sondern sie haben die Gesetze, ja, das Sabbatgesetz, das war von Gott, aber sie haben es benutzt für ihre eigenen Zwecke. Und Jesus sagt, wenn euch ein Esel in den Brunnen fällt, sagt er auch, heute ist Sabbat, Esel, wir warten mal bis zum Wochenanfang. Nein, keiner würde das tun. Der Esel ist da reingefallen und der muss rausgezogen werden, sonst wird er da verrecken. Also Sabbat hin, Sabbat her, dem Esel muss geholfen werden. Das versteht jeder Pharisäer und sagt, ja, aber wenn ich am Sabbat heile, habt ihr ein Problem, da seht ihr euer Herz. Ja. So Jesus hat sie konfrontiert mit der Herzenshärtigkeit. Und er ist sehr stark gewesen und hat nicht einen Zentimeter nachgegeben. Sie kommen, die wollen ein Wunder haben. Er tut permanent Wunder. Und dann sagen sie, gib uns ein Zeichen. Hätte sagen können, ja komm, machen wir noch ein Zeichen, wenn ihr die anderen nicht gesehen habt. Aber er wusste, er hätte 10.000 Zeichen machen können, die hätten immer irgendwas gefunden. Menschen, die so eine Gesinnung haben, denen kannst du es nicht recht machen. Ja. Wie heißt es in Sprüchen? Jemand, der ein falsches Herz hat, hat nie einen guten Tag. Amen. Das heißt ein bisschen anders formuliert, aber wenn das Herz verkehrt ist, hat nie einen guten Tag. Immer gibt es was zu meckern, immer gibt es was, was nicht passt und was nicht richtig ist. Ja? Und der Tag kann noch so gut sein, für ihn ist er nicht gut, weil sein Herz falsch ist. Das Herz ist verkehrt, die Tage sind prächtig, aber für ihn ist alles nicht passend, nicht richtig, nicht genug, nicht so, wie er sich das vorgestellt hat. Und wenn wir jetzt das Wort Gottes lesen, wenn wir den Heiligen Geist bitten, mal das mir vor Augen, das Wesen, das Herz, die Haltung, die Verhaltensweisen des Messias, dann bekommen wir Gefallen an seinen Wegen. Ich habe das immer wieder festgestellt, Leute, die nicht verstehen können, warum Jesus so massiv mit den Pharisäern gewesen ist, die daran Anstoß genommen haben und meinten, das war nicht Liebe, sind selber Pharisäer. Weil sie ahnen, wenn Jesus damals zu solchen Leuten so war, er wird auch zu mir so sein. Und so ist es auch. Gott widersteht dem Stolzen. Er ist nicht bereit, auf sein Gebet einzugehen. Er ist nicht bereit, mit ihm eine Freundschaft zu haben. Gott widersteht ihm. Aber dem Demütigen gibt er Gnade. Das ist Gott. Und wenn wir eine Sehnsucht für Gerechtigkeit haben, dann jubelt unser Herz, wie schön, dass Jesus kein Laschi gewesen ist, kein Waschlappen gewesen ist gegenüber diesen Typen, die so hässlich waren, so hartherzig, so kalt waren. Wie wunderbar, dass Jesus mit ihnen so umgegangen ist, wie er mit ihnen umgegangen ist. Halleluja. Wenn wir Gefallen haben an den Wegen Jesu, ist das ein wichtiger Weg, wie unser Herz sich öffnet. Es ist wieder so, wie viele Schriftstellen, der zweite Teil ist eine Erklärung für den ersten. Gib mir dein Herz, und lass deine Augen Wohlgefallen haben an meinen Wegen. Du gibst dein Herz, indem du Wohlgefallen findest an den Wegen Gottes. Wie machst du das? Du liest das Wort und sagst, so ist es richtig. Besser hätte er es nicht machen können. Er ist das perfekte Abbild Gottes. So ist Gott und es ist gut, dass Gott so ist. Wir müssen ihn sehen. Und diesen Unterschied zwischen Löwe und Lamm, schwach zu sein gegenüber den Schwachen und stark zu sein gegenüber den Starken, das ist ein Schlüssel für Gemeindeführung. Das ist ein Schlüssel für Seelsorge. Und viele Seelsorger kennen das Wesen Jesu nicht und sie sehen nicht den Stolz und die Arroganz, wie Menschen daherkommen. Und sie versuchen, Menschen zu trösten, die konfrontiert werden müssen. Und andererseits, Menschen kommen schwach und zerbrochen und kriegen noch eins mit der Keule obendrauf. Das habe ich viele, viele Male gesehen, weil wir Jesus nicht kennen. Gib mir, mein Sohn, dein Herz und deine Augen lass an meinen Wegen Gefallen haben. Sprüche 23, Vers 26. Und noch etwas in den Sprüchen, ganz in der Nähe. Wer Reinheit des Herzens liebt, Sprüche 22, Vers 11, wer Reinheit des Herzens liebt, wessen Augen wohlgefällig reden, dessen Freund ist der König. Hier ist eine von vielen Schriftstellen, die uns zeigen, Freundschaft, Nähe, Gemeinschaft mit Gott hat etwas mit meinem Herzen zu tun. Und wenn mein Herz falsch ist, dann werde ich niemals ein Freund Gottes werden. Ich werde niemals in der Nähe wirklich genießen können. Gott liebt alle Menschen. Gott liebt auch alle seine Kinder. Aber nicht allen schenkt er Gemeinschaft. Das ist ein gewaltiger Irrtum. Ein gewaltiger Irrtum. Wir sind verseucht von Gleichheit, Brüderlichkeit und wie heißt das dritte Ding? Was haben Sie in der Französischen Revolution? Freiheit? Nee. Was war's? Freiheit. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Und das ist im Kopf von vielen Menschen. Sie denken, Gott muss alle gleich behandeln. Das tut er nicht und entschuldigt sich nicht einmal dafür. Amen. Die Reinheit des Herzens lieben, die dürfen in seine Nähe kommen. Solange wir Wohlgefallen an Unreinheit haben, sei es in der Fantasie, sei es in den Worten, sei es in der Art der Unterhaltung, die wir haben, sei es in der Motivation des Herzens, solange Unreinheit Teil unseres Lebens ist, wir werden nicht in eine ganz direkte Nähe mit Gott zugelassen. Wiewohl er uns liebt. Und der Fromme empört sich über sowas, sagt, das kann nicht sein, Gott liebt alle gleich. Das gibt Bibel ist Bibel. Wenn du ein Problem hast, diskutier mit ihm, nicht mit mir. Wer Reinheit des Herzens liebt, wessen Lippen wohlgefällig reden, dessen Freund ist der König. Und Jesus im Neuen Testament, glückselig, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Wovon reden wir hier? Gott kennenlernen. Und mein ganzer Punkt ist, das hat was mit dem Herzen zu tun, sonst überhaupt nicht. Nicht mit Theologie und wie viele Bücher du gelesen hast und wie viele Predigten du gehört hast. Es hat etwas mit deinem Herzen zu tun. Und da muss eine Reinigung stattfinden. Ein neutestamentlicher Lebensstil ist, ich begreife, Gott will ein Werk tun an meinem Herzen und ich erlaube ihm das. Und ich fange an zu verstehen, wie ich zu kooperieren habe. Das schaffe ich heute nicht mehr, aber wir haben morgen noch eine Session. Und ich glaube, es gibt kein Gesetz, das sagt, der Gottesdienst muss um Punkt 11:30 zu Ende sein. So, die Botschaft wird lang sein morgen, weil ich habe noch ein paar Punkte und dann könnt ihr euch erholen, bis ich wiederkomme. Neutestamentliches Christsein heißt, ich sage ja und ich strecke mich aus und ich kooperiere mit Gott, der ein Werk an meinem Herzen tun will. Und es ist möglich, und das weiß ich auch, Eigenleben, 15 Jahre als Christ zu leben, ohne irgendeine Ahnung zu haben von dem Werk Gottes am Herzen. Ohne jemals zu beten, Herr, hier ist mein Herz, ergreif mein Herz, erfasse mein Herz, präge mein Herz, tu du dein Werk, reinige mein Herz. Wenn du mich gefragt hättest, wie ist das mit Herzensreinigung, hätte ich gesagt, das ist ein alttestamentliches Konzept. Ich bin Kind Gottes, ich bin von Neuem geboren, mein Herz ist rein. Ja, das habe ich als Kind gebetet. Ich bin klein, mein Herz ist rein. Aber das ist nicht, was die Bibel sagt. Das Endziel, 1. Timotheus 1, Vers 5, das Endziel aller Weisung, also alle Predigt, alle Lehre, alle Seelsorge, ja, das ist der beinhaltet in diesem Begriff Weisung. Alle Formen von Unterweisung und Training und Teaching. Das Endziel der Weisung ist Liebe aus reinem Herzen. Das ist das Ziel, da wollen wir hin. Hey, wenn wir hier loslaufen und sagen, da hinten ist das Ziel, dann haben wir nicht das Ziel. Wir haben das Ziel im Auge und wir rennen auf das Ziel zu, aber wir sind nicht da, sondern wir streben ein Ziel an. Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheuchelten Glauben. Und Paulus sagt zu Timotheus, die jugendlichen Begierden fliehe, strebe nach Gerechtigkeit, Glauben, Liebe, Frieden mit denen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen. Quizfrage. Warum, wenn Friede so wichtig ist, warum sagt Paulus nicht zu Timotheus, strebe nach Frieden mit allen? Warum grenzt er das ein und sagt nur Frieden mit denen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen? Warum nicht Frieden mit allen? Weil das eine Illusion ist, weil es das nicht gibt. Reinheit und Unreinheit, Stolz und Demut, Fleisch und Geist werden niemals Frieden haben in der Gemeinde. Niemals. Niemals. Wenn wir Frieden haben wollen, müssen wir alle im Geist leben. Das ist die einzige Möglichkeit. Und er sagt zu Timotheus, verschwende nicht deine Zeit. Es gibt ein paar Leute, mit denen wirst du im Krieg sein. Und das ist normal. Ich ermutige dich, sei tapfer. Ertrage Härten, hat er zu ihm an anderer Stelle gesagt. Mit anderen Worten, zieh dich warm an. Es wird scharf geschossen in der Gemeinde. Es gibt Schafe, die beißen. Amen. Ja, Paulus sagt, wenn ihr im Fleisch seid, dann pass auf, dass ihr euch nicht beißt und fresst und sogar gegenseitig auffresst. Es gibt Kannibalenschafe. In der Gemeinde. Und alle loben den Herrn. Aber manche nicht aus reinem Herzen. Sie loben den Herrn und dann gehen sie raus und schimpfen und lästern über den Prediger am Sonntagsmittagstisch in Gegenwart ihrer Kinder. Und dann wundern sie sich, warum mit 14, 15 die reihenweise auschecken aus der Gemeinde. Sagen, ich weiß, was zu Hause läuft, mein Papa ist Ältester, aber ich weiß, was sonntags bei Tisch gelaufen ist und wie er sich das Maul zerrissen hat über Menschen in der Gemeinde. Ich mache in diesem Heuchelclub nicht mit. Und reihenweise marschieren sie raus aus den Gemeinden, reihenweise. Das ist die Realität. Weil zwischen Lobe den Herrn und dem Gespräch am Mittagstisch sind Welten dazwischen. Und das eine ist eine andressierte Form, um nicht aufzufallen, und das andere ist das wahre Leben. Amen. Und das muss einmal zu Ende kommen und das kann zu Ende kommen, wenn wir sagen, wir werden lernen, im Geist zu leben. Wir werden lernen, in der Wahrheit zu leben. Wir werden lernen, Gott Raum zu machen an unseren Herzen. Und wir werden verstehen und uns danach ausstrecken, wie wir zusammenarbeiten können mit dem Heiligen Geist, damit er sein Werk ungehindert und möglichst tief und möglichst schnell tun kann. Und dieser Frage gehen wir morgen nach. Morgen wird's ganz praktisch. Morgen will ich erklären, wie kooperieren wir mit dem Heiligen Geist, dass er unser Herz beschneiden kann. Und es ist egal, wo du jetzt stehst, ob du halb oder ganz abgefallen bist, verbittert bist, negativ verunreinigt bist vom Geist der Welt oder wo auch immer du stehen magst. Wenn du das anfängst zu praktizieren, die nächsten Wochen und Monate und die nächsten ein, zwei Jahre, was ich morgen erkläre, egal wo du heute stehst, du wirst Gott kennenlernen. Du wirst brennen für ihn und du wirst auf eine neue Spur kommen. Halleluja. Und dann bleiben. Weil das Alte hast du schon hinter dir und sagst du, das lohnt nicht, dahin nochmal zurückzugehen. Es lohnt nicht in dieses Elend. Komm, wir beten. Halleluja. Halleluja. Oh Vater, wir danken dir so sehr, dass du versprochen hast, unsere Herzen zu beschneiden. Und all das Eklige, was uns kaputt macht und womit wir andere kaputt machen, all das hast du versprochen, rauszutun aus unserem Leben. Damit wir deine Freunde sein können, deine Nähe genießen können, mit dir leben können und miteinander in Frieden leben können, uns aneinander freuen können. Wir danken dir. Du hast einen wunderbaren Plan. Das ist nicht ein frommer Wunsch, möge Frieden in die Gemeinde kommen, sondern du hast einen Plan. Und wenn wir diesen Plan nehmen und umsetzen, dann kommt der Friede. Und dann geht der Streit und dann geht die Uneinigkeit. Und dann hat die Vergangenheit endlich ein Ende. Wir preisen dich. Wir preisen dich für eine neue Zeit, in die du uns hineinnimmst. Halleluja. Danke, Vater. Danke. Hier ist unser Herz. Wir sagen dir schon jetzt, wir wollen lernen zu kooperieren. Wir wollen lernen, unser Herz zu geben. Und du hast alles Recht, an unseren Herzen dein wunderbares Werk zu tun. Wir preisen dich. Das Ende wird gut. Halleluja. Amen. Amen, Amen, Amen.